Ihr hört Edition Zukunft Klimafragen, den Standard-Podcast zu Klima und Umwelt. Ich bin Nora Laufer.
Und ich bin Philipp Bramer. Die Klimakrise und der Hunger, die sind eng miteinander verbunden. Prognosen zeigen, dass es wegen des Klimawandels mehr Dürren geben wird. Und das sogar, wenn die Temperatur im Durchschnitt nur um 1,5 Grad steigt.
Und wenn es Hungersnöte gibt, dann kümmert sich darum oft das World Food Programme, kurz WFP, der Vereinten Nationen. Das WFP ist die größte humanitäre Hilfsorganisation der Welt und unterstützt hunderte Millionen Menschen weltweit mit Mahlzeiten.
Und wie man sich dort auf die Klimakrise einstellt und wie Klima und Hunger zusammenhängen, darüber sprechen wir heute mit Martin Frick. Er leitet das Büro des World Food Programme für Deutschland, Österreich und Liechtenstein, kennt sich aber auch mit dem Klima aus. Er war nämlich zuvor beim UN-Klimabüro und bei der Welternährungsorganisation Klimachef. Hallo Herr Frick, danke fürs Dabeisein.
Sehr gerne.
Herr Frick, wenn man sich die letzten Jahrzehnte so ansieht, dann sieht es so aus, als wäre der Hunger in der Welt ja zurückgegangen und als wäre, wenn man jetzt diese Entwicklung so weiterzieht und extrapoliert, dann wäre die Unterernährung bald besiegt. Und in den letzten Jahren aber steigt die Zahl als auch der Anteil der Menschen, die Hunger leiden, wieder an. Warum ist denn das so?
Ja, ganz genau. Also ich sage oft, wir haben ja die nachhaltigen Entwicklungsziele 2015 verabschiedet. Und da war man so optimistisch, dass man gesagt hat, Entwicklungsziel 2, wir schaffen den Hunger bis 2030 ab. Und fast unmittelbar nach 2015, ab 2016, hat sich der Trend genau in die andere Richtung entwickelt. Und zwar erst langsam und jetzt rasant. Also was daran schuld ist, sind eine Mischung aus Faktoren. Was wir natürlich immer und an erster Stelle nennen müssen, sind die Kriege. Wir haben tatsächlich mehr als doppelt so viel aktive Kriege, wie wir vor 10 Jahren hatten. Und die, die uns vor 10 Jahren beschäftigt haben, die beschäftigen uns immer noch. Das werden nicht mehr. Nun hatten wir eine andere Qualität und haben sie immer noch seit dem Überfall Russlands auf die Ukraine, weil das tatsächlich Schockwellen um die Welt gesetzt hat. Und das Zweite, was wir haben, ist tatsächlich, das haben wir in der Pandemie gesehen, erstens die direkten Auswirkungen der Pandemie, dass Nachschubketten abgerissen sind, dass Produkte unglaublich teuer geworden sind, aber auch indirekte Folgen. Und die beschäftigen uns eben immer noch. Indirekte Folgen bedeutet, dass viele Menschen, die im Ausland arbeiten und Geld nach Hause schicken, über Nacht keinen Job hatten, dann sind diese Zahlungsströme ausgefallen. Bedeutet aber auch, dass Länder, vor allem des globalen Südens, unglaublich verschuldet sind. Und nun, man weiß das, wenn man selber ein Baudarlehen hat, sind ja die Zinsen nach langer Zeit der Stagnation wieder angestiegen. Das heißt, der Schuldendienst wird teuer und das merkt man in den Ländern. Man merkt es mit Wechselkursraten, die wegschwimmen. Also man bekommt für das lokale Geld immer weniger US-Dollar. Man merkt es in unglaublichen Inflationsraten. Und so etwas treibt Menschen immer weiter in die Armut. Und dann natürlich merken wir, wie jedes Jahr der Klimawandel mehr auf die Preise drückt, mehr in die Produktion einwirkt und immer mehr deutlich wird, wie groß dieses Problem des Klimawandels eigentlich ist.
Wo gibt es denn derzeit die größten Probleme und Engpässe bei der Nahrungsmittelversorgung?
Naja, wir haben natürlich Länder, die ganz prominent ganz oben stehen. Gaza ist in aller Munde. Das ist natürlich eine direkte Folge des Krieges. So eine dramatische Situation haben wir noch selten gesehen. Wir haben aber im Sudan zum Beispiel eine riesige Hungerkrise, die fast unbemerkt bleibt, weil andere Dinge eben so viel mehr Aufmerksamkeit bekommen. Wir haben in Somalia riesige Probleme, in Jemen. Die Folgen des Syrien-Konflikts sind nach wie vor da. Afghanistan hat sehr große Probleme. Haiti ging gerade durch die Presse. Also ich kann die Liste fast endlos weiter fortsetzen, weil wir tatsächlich in 79 Ländern der Welt extreme Hungerschwierigkeiten haben.
Jetzt kann das World Food Program aber auch nicht überall und immer zur gleichen Zeit sein, vor allem auch nicht genug Essen für alle zur Verfügung stellen. Wie entscheidet man dann, wo man jetzt wie viel Essen hinbringt?
Ja, das ist leider eine ganz harte Frage. Also zum einen, wir sind so finanziert, dass 100% unserer Finanzierung projektgebunden ist. Also dann kommt die Republik Österreich und sagt, hier ist so und so viel Geld für das Land X oder für die Situation Y. Wir sind also in der Regel gar nicht in der Situation, dass wir sagen könnten, wir nehmen jetzt Geld von dem Land A weg, weil es im Land B dringender gebraucht. Tatsächlich, und das ist leider eine sehr schwierige Entwicklung, sind wir so stark unterfinanziert, wie wir seit unserer Gründung vor über 60 Jahren nicht waren. Und das hängt im Wesentlichen mit dieser ganz stark angestiegenen Zahl der akut Hungrigen, die jetzt gerade irgendwo um eine Dreiviertelmilliarde Menschen liegt, zusammen. Und wir sind eigentlich, wo immer man hinschaut, überall unterfinanziert. Dann priorisieren wir und versuchen mit dem, was wir haben, wenigstens noch die zu erreichen, die sonst gar keine Chance haben. Das sind Frauen, das sind Kinder, das sind alte Menschen, das sind Menschen mit Behinderung und eben insbesondere die Kinder, weil andauernde Unterernährung eben nicht nur ein temporäres Problem ist, sondern in extremen Fällen zu lebenslanger Behinderung führen kann.
Es kommt auch das Problem dazu, also Sie haben es ja schon angesprochen mit dem Ukraine-Krieg zum Beispiel, dass die Konflikte oft ganz woanders, als sie stattfinden, Auswirkungen auf die Ernährungssicherheit haben. Also eben in der Ukraine mit den Getreidelieferungen, die für Weizenengpässe im Nahen Osten gesorgt haben. Wie können denn da Regionen in Zukunft resilienter werden, weil eben gerade alles auch so vernetzt ist?
Ja, also beim Beginn des Ukraine-Kriegs habe ich selbst gestaunt, wo es überall auf der Welt gewackelt hat. Mittelmeerraum, Nordafrika, das hat man ja vorhergesehen. Allein aufgrund der geografischen Nähe. Aber wir haben Auswirkungen in Zentralamerika gesehen. Wir haben Auswirkungen in Südafrika gesehen, was eben damit zusammenhängt, dass wir in einer zutiefst globalisierten Welt leben. Nun war das ja der zweite Globalisierungsschock. Der erste Schock war ja schon die Covid-Krise. Ich hatte es schon kurz angesprochen. Das heißt, Länder merken, dass eine zu einseitige Exportorientierung in der landwirtschaftlichen Produktion schwierig ist. Also man hat ja über viele Jahre gesagt, konzentriert euch auf das, was ihr am besten produzieren könnt, wofür es Geld auf dem Weltmarkt gibt. Und das sind eben oft Produkte, die jetzt nicht die Nahrungssicherheit der Bevölkerung sichern, sondern bestimmte Exportbedürfnisse oder bestimmte Bedürfnisse befriedigen, die wir haben. Kakao, Kaffee, Baumwolle, Bananen, all solche Dinge. Und in dieser Krisensituation, glaube ich, wächst erstens das Bewusstsein, dass heimische Produktion eben auch so ein Stück Lebensversicherung ist. Denn die Kartoffeln, die bei mir im Garten wachsen, die sind unabhängig von der Inflation. Da habe ich kein Problem damit. Dass aber auch andere Ansatzpunkte bestehen, um Ernährungssicherheit verbessern zu können. Eines ist zum Beispiel mehr grenzüberschreitenden Handel, auch in Afrika. Da haben wir sehr oft das Phänomen, dass ein Land X am Weltmarkt teilnimmt und der Nachbar Y auch am Weltmarkt teilnimmt, dass aber zwischen diesen beiden Ländern relativ wenig Handel besteht. Und wenn wir uns jetzt die Europäische Union als Gegenentwurf anschauen, da ist der Großteil unserer Lebensmittel dann innereuropäisch gehandelt. Und dann natürlich gibt es andere Hebel, die ganz wichtig sind. Das eine ist, die Lebensmittelverschwendung zu reduzieren. Und das mag verblüffen, weil man verbindet ja nicht unbedingt jetzt den afrikanischen Kontinent, wo immer wieder Hungerkrisen zu verzeichnen sind, als einen Platz, bei dem Lebensmittel verschwendet werden. Es sind aber in großem Maßstab Nachernteverluste, die auch dazu beitragen, dass, obwohl genug produziert werden würde, Lebensmittel zu teuer sind, nicht verfügbar sind, weil sie vom Feld den Weg nicht zu den Konsumentinnen finden. Da kann man ansetzen. Und das ist ein ganz großes Thema, auch im Zusammenhang mit Klima und Biodiversität. Wir haben unglaublich große Landstriche auf dem afrikanischen Kontinent, die teilweise durch schlechte Landwirtschaft, durch Krisen, durch Konflikte, aber auch durch Klimawandel für Landwirtschaft unbrauchbar geworden sind, die man aber zurückholen kann, die man wieder in landwirtschaftliches Produktionsland verwandeln kann.
Sie haben jetzt schon angesprochen, diese Food Losses nennt man es ja dann, glaube ich, wenn Lebensmittel auf dem Weg zum Endkonsumenten verloren gehen. Wie geht man das denn konkret an und wie groß ist vielleicht auch dieses Problem bei den Essenslieferungen des WFP?
Zwei Dinge. Das eine ist, es fehlt oft auf dem afrikanischen Kontinent am allernotwendigsten. Also da gibt es eine Ernte, aber die Bäuerin kann das gar nicht auf den Markt bringen, weil die Straße kaputt ist. Es gibt keine Kühlketten, es gibt keine Möglichkeit, die Tomaten, die produziert worden sind, in Konservendosen zu packen, zu räuchern, zu trocknen, alle einfachen Technologien, die man hat. Deswegen arbeiten wir als Welternährungsprogramm zum Teil auch an kleinen landwirtschaftlichen Straßen, dass wir die wieder rehabilitieren, damit diese Verbindung zu den Märkten wiederhergestellt wird. Nun zum zweiten Punkt der Frage. Wir sind natürlich als World Food Program auch eine Organisation, die Lebensmittel kauft, und zwar in großem Maßstab. Und wir tun das, wo immer wir können, lokal, damit wir auch die Nachfrage lokal ankurbeln können. Also wir haben zum Beispiel in diesen Situationen, wo wir Land herstellen, auch Schulspeisungsprogramme. Und wenn wir dann an den Schulen für die Kinder Lebensmittel bereitstellen, dann kaufen wir so weit wie möglich genau bei den Bauern in der Region ein, damit der Nachschub angekurbelt wird. Es ist sowieso insgesamt so, dass ein immer größerer Teil unserer Hilfe gar nicht mehr in Lebensmittelpaketen stattfindet, wie man sich das vielleicht vorstellt, sondern sehr oft in Bargeldtransfers und die Logistik dann durch den Markt geliefert wird. Und das ist eigentlich ein sehr gutes Modell, weil es dann auch ein erster Schritt wieder aus der Krise ist.
Die Weltbevölkerung wächst nach wie vor. Manche sagen auch, es geht sich irgendwann nicht mehr aus, es gibt nicht mehr genug Lebensmittel für alle. Wie sehen Sie das?
Also so wie wir gerade produzieren, könnten wir aus dem Stand ohne irgendwelche Änderungen 10 Milliarden Menschen ernähren. Das klingt jetzt verblüffend, aber wenn man mal genau hinschaut, leisten wir uns einfach unglaubliche Ineffizienzen in unserem Ernährungssystem. Wir hatten ja eben gesprochen über die sogenannten Post-Harvest Losses, also die Nachernteverluste auf dem afrikanischen Kontinent. Das ist gewaltig. Das geht in Richtung 40%, muss man sich mal vorstellen. Und in reichen Ländern haben wir ja ungefähr denselben Prozentsatz, also so um die 36%, die bei uns verschwendet werden. In Privathaushalten, wo dann im Kühlschrank die Lebensmittel vielleicht nicht rechtzeitig gegessen werden. Ganz viel auch im Handel, wo Dinge vorrätig gehalten werden, bis eben zum Verfall und dann weggeschmissen werden. Aber auch schon im Einkauf, wenn also bestimmte Lebensmittel als nicht schön genug bezeichnet werden, weil sie bestimmten Normen nicht entsprechen, da kann man auf jeden Fall rein.
Braucht es Ihrer Meinung nach strengere Richtlinien, zum Beispiel von Seiten der EU, von Seiten der Regierungen, jetzt vor allem in Bezug auf Europa?
Also da gibt es viele und zum Teil auch sehr kreative Ansätze. Also Dänemark ist zum Beispiel so ein Land, das ganz stark sich den Kampf gegen die Lebensmittelverschwendung auf die Fahnen geschrieben hat. Da passieren sehr interessante Dinge. Das geht tatsächlich von Regulierung bis hin zu kleinen Start-ups, die mit lokalen Supermärkten und Restaurants arbeiten, dafür sorgen, dass überflüssige Lebensmittel an die Tafeln kommen, an Obdachlose gehen, aber zum Teil einfach auch kurz vor Ladenschluss sehr billig eingekauft werden können. Das freut dann die Studentin mit kleinem Budget, dass man dann die volle Einkaufstasche für kein Geld bekommt. Und natürlich ist das viel, viel besser, als wenn das in der Mülltonne landen würde. Naja, und dann muss man natürlich auch über unsere Ernährungsgewohnheiten reden und darüber, wie viel Kalorien und wie viel Produktion eigentlich für was notwendig ist. Und ich bin also selber Fleischesser, gleich als, wie soll man sagen, gleich zur Erklärung, aber ich versuche eben auch den Konsum von tierischen Produkten auch für meine eigene Gesundheit in Grenzen zu halten. Und ich sehe das oft mit Sorge, dass jede Zwischenmahlzeit eigentlich immer fleischbasiert ist. Also von der Leberkässemmel bis zum Burger, vom Dönerkebab bis zur Bratwurst, das ist alles fleischbasiert und eigentlich kann man darüber mal nachdenken, denn das ist ja auch ein sehr, sehr ineffizientes System.
Jetzt haben Sie ja schon ganz am Anfang erwähnt, dass die größten Einflüsse für Hungersnöte sind ja vor allem auch Kriege, aber eben, dass die Klimakrise auch immer eine größere Rolle spielt bei den Hungersnöten. Wie wird sich denn das in Zukunft entwickeln? Also was sind da Ihre Ausblicke?
Das ist jetzt ganz merkwürdig, denn man hat ja in der Politik immer mit Unsicherheiten zu tun. Und über viele Jahre und Jahrzehnte wurde ja die ganze Klimafrage immer mit dem Argument zurückgedrängt, naja, man weiß das nicht so genau und da gibt es Unsicherheiten. Und heute ist es tatsächlich so, dass eigentlich Klima das ist, was man am sichersten von allem weiß. Ob es nächstes Jahr in der Ukraine noch Krieg gibt, kann ich nicht sagen. Aber dass wir nächstes Jahr stärkere Klimaauswirkungen haben werden als dieses Jahr, das ist nun sicher, ja. Und im Klimawandel hat man es ja mit zwei Dingen zu tun. Das eine ist, was immer berichtet wird, dieses lineare Ansteigen der globalen Durchschnittstemperatur und die wirkt sich auf die Ernten aus. Also auch kleine Verschiebungen in der Temperatur lösen recht gravierende Veränderungen, zum Beispiel in Niederschlagsmustern aus, die den Bauern dann größte Schwierigkeiten machen. Was aber oft vergessen wird, ist, dass durch die höheren Temperaturen extreme Wetterereignisse immer wahrscheinlicher werden. Das ist einfach mehr Energie im System und mit mehr Energie im System ist die Wahrscheinlichkeit für längere Trockenheiten, aber auch für extreme Regenfälle, die das dann auf der anderen Seite widerspiegeln, immer höher. Nun haben wir in der Ukraine-Krise ja gesehen, wie globalisiert die Welt ist. Die Ukraine ist die Nummer 5 bei den Weizenproduzenten. Jetzt stellen wir uns mal vor, dass eine extreme Wetterlage in 2 oder vielleicht sogar 3 der Hauptproduzenten für Weizen Missernten hervorruft. Dann haben wir plötzlich eine Konstellation verschiedener Situationen, die zu einer explosionsartigen Entwicklung bei globalen Lebensmittelpreisen führen kann. Also Klimawandel auf der einen Seite beeinträchtigt immer mehr die Produktion. Auf der anderen Seite steigt aber auch immer mehr das Risiko von etwas, was die Wissenschaftler einen Perfect Storm nennen, also eine Konstellation verschiedener Dinge, die eigentlich unwahrscheinlich sind für sich, aber die, wenn sie gleichzeitig eintreten, verheerende Auswirkungen haben und diese Wahrscheinlichkeit steigt einfach.
Wie kann sich eine Organisation wie das World Food Program auf so eine Situation vorbereiten? Sie sagen schon, da kann es zu einem extremen Anstieg an Preisen kommen. Wie viel kann man dann noch planen?
Ja, wenig. Und wir sind, ich hatte es vorhin gesagt, 60% unterfinanziert. Das heißt, schon in den jetzigen humanitären Situationen ist gar nicht genug da, um all den Menschen, die eigentlich dringend Hilfe bräuchten, Hilfe zukommen zu lassen. Und ich glaube, langfristig ist so dieses alte System, dass wenn es ein Problem auf der Welt gibt, dass wir mit humanitärer Hilfe da versuchen, die Not zu lindern, natürlich immer noch notwendig, aber nicht ausreichend. Und deswegen ist es so entscheidend, dass wir von Grund auf landwirtschaftliche Produktionsmodelle, Methoden, aber auch das gesamte Ernährungssystem umstellen, damit es resilienter, klimafester, krisenfester und viel lokaler und resilienter wird.
Mehr gibt es in Kürze. Wir melden uns nach einer kurzen Pause wieder zurück.
Guten Tag, mein Name ist Oskar Bronner. Seit seiner Gründung ist der Standard kritisch, besonders sich selbst gegenüber.
Guten Tag, mein Name ist Karin Bauer. Und genau deshalb arbeite ich in der Redaktion des Standard. Weil ich das so von keinem anderen Medium kenne.
Der Standard, der Haltung gewidmet.
Welche Gebiete sind denn jetzt besonders betroffen von den Auswirkungen des Klimawandels und im weitesten Sinne dann auch von der Lebensmittelversorgung?
Also wir haben tatsächlich ein globales Problem. Das spürt man in Tirol genauso, wie man es in Burkina Faso spürt, eben anders. In Tirol ist vielleicht das Problem, dass durch extreme Regenfälle Erdrutsche wahrscheinlicher werden. In Burkina auf der anderen Seite geht der Regen aus, es geht einfach das Wasser aus. Wir haben eigentlich kein Stück Land der Erde, das nicht gefährdet wäre durch Klimawandel und durch das, was es tut. Interessanterweise ist aber die Antwort in Tirol eigentlich grob gesagt dieselbe wie in Burkina Faso. Nämlich diversifizieren, Systeme mischen und schauen, dass man eben nicht nur großflächig auf eine einzige Anbaumethode setzt. Ich habe so ein ganz einfaches Beispiel. Freunde von mir haben in Italien einen Bauernhof. Da gibt es 3 Pflaumenbäume. Als der erste blühte, kam plötzlich überraschend Hagel, was eigentlich zu dieser Jahreszeit gar nicht üblich gewesen wäre. Alle Blüten zerstört, dieser Baum wird in diesem Jahr keinen Ertrag mehr bringen. Die anderen beiden waren aber andere Sorten, die später blühen. Die haben geblüht, die werden Früchte tragen. Also so ein ganz primitives Beispiel, wie die Diversifizierung im Anbau widerstandsfähiger ist, aber natürlich dann auch ökologisch sinnvoller ist, weil Kreisläufe geschlossen werden, weil Biodiversität zurückkommt und weil solche wunderbaren Helfer wie die Bienen eben da auch wieder besser Fuß fassen können als in Monokulturen, die sehr stark chemisch behandelt werden.
Und dann gibt es natürlich noch das Problem, dass sich viele Pflanzen nicht an diese steigenden Temperaturen anpassen können und dann durch andere ersetzt werden müssen. Was heißt das für die Lebensgrundlage, vor allem von Kleinbäuerinnen und Bauern?
Ja, also das ist tatsächlich so. Und wenn wir vorhin über den Weizen gesprochen haben, der Weizen ist eben über lange Zeit so eine Standardsorte geworden, die man überall anbaut und die man dann für den Weltmarkt anbaut. Der ist aber gar nicht unbedingt für alle Gegenden geeignet. Der Weizen ist sehr hitzeempfindlich und er braucht relativ große Mengen Wasser. Was wir zum Beispiel tun und empfehlen, ist wieder mehr auf lokale angepasste Sorten zurückzugreifen. Also in Westafrika mehr auf Hirse zu gehen, in Indien statt Weizen als Grundnahrungsmittel Linsen zu nehmen, weil die viel weniger Wasser brauchen, die traditionelle Grundlage der indischen Diät sind und auch viel, viel nährstoffreicher. Da gibt es Dutzende, Hunderte von Sorten, die wir essen könnten, aber verrückterweise beziehen wir in der Situation, in der wir jetzt sind, über 60% der globalen Kalorien aus nur 3 Sorten. Und da müssen wir davon wegkommen, da muss es wieder viel diverser werden. Und nochmal, also das ist dasselbe, was ich predigen würde in Tirol, wie in Burkina. In Burkina ist es dann vielleicht Hirse und Kichererbsen. Und in Tirol würde ich sagen, es gibt halt mehr als 5 Sorten Äpfel. Da ist es viel gesünder, sich auch wieder auf alte Sorten zurückzubesinnen und zu schauen, dass man eben nicht nur die Standardware im Programm hat.
Wir haben jetzt schon ganz viel über Landwirtschaft wirklich am Land gesprochen, also Weizen, Anbau, Äpfel und so weiter. Für viele Menschen, vor allem in Ländern des globalen Südens, ist Fisch natürlich eine wichtige Nahrungs- und vor allem Proteinquelle. Welche Auswirkungen hat die Erhitzung der Meere auf die Ernährung?
Ja, das ist tatsächlich eines der katastrophalsten Konsequenzen, wo wir merken, dass tatsächlich ganze Fischpopulationen gefährdet sind. Wenn man also nun Fischerei anschaut und arme Leute, dann ist das ja Küstenfischerei mit kleinen Booten. Arme Nationen können sich ja nicht riesige Fischfangflotten leisten. Wenn nun die Küstenwässer wärmer werden, gehen die Fischwärme eher nach Norden und eher auf die hohe See. Das heißt, sie ziehen sich so weit zurück, dass die Küstenfischer da gar nicht mehr rankommen. Ja? Eine Konsequenz. Und wenn sie dann stärker auf der hohen See sind, gibt es eben große Fischfangflotten, die dann der lokalen Bevölkerung zum Teil die Produkte wegfischen. Und da muss man auch sehr genau hinschauen, denn auch beim Fisch ist es ja nicht so, dass alles, was gefangen wird, für den menschlichen Konsum gefangen wird, sondern das wird dann ganz oft zu Fischmehl verarbeitet, was dann in der Massentierhaltung endet oder in der Fischzucht selbst, was ja etwas merkwürdig ist. Da wird auf der einen Seite des Globus gefischt, damit auf der anderen Seite des Globus Aquakulturen gefüttert werden können. Also auch da muss man sehr genau hinschauen.
Stichwort Tierfutter, das spielt ja auch in der Fleischproduktion eine große Rolle. Also wenn wir jetzt an den Sojaanbau zum Beispiel in Brasilien denken, wo viel Fläche, die eigentlich für den Anbau von pflanzlichen Lebensmitteln verwendet werden könnte, eben rein für Tierfutter eingesetzt wird. Was gibt es da für Ansätze, dass man da irgendwie einen Richtungswechsel macht?
Also ich unterscheide da immer, ich spreche ganz gern von billigem oder von Industriefleisch, denn wenn man Tiere so hält, wie man sie eigentlich halten sollte, also wenn die Rinder auf der Weide stehen und die Kühe und da Gras fressen, dann ist das Teil eines ökologischen Systems und da ist nichts Böses daran. Also von Landschaftsschutz bis hier wohl ist das wohl die richtige Form. Wenn man aber diesen natürlichen Kreislauf auseinanderreißt und die Tiere im Stall stehen hat, dann muss man auf der einen Seite große Mengen Futter besorgen und die sogar über See zu importieren, ist natürlich ein Wahnsinn. Und auf der anderen Seite habe ich dann große Mengen Gülle und Jauche, die ich dann auch wieder loswerden muss, die eigentlich in einem natürlichen System dazu beitragen würden, Böden aufzubauen. Also ich glaube, man ist da immer gut beraten, wenn man sich überlegt, wie sollte eigentlich so ein ökologisches System funktionieren. Und manchmal hilft auch der Blick auf die Großeltern oder Urgroßeltern, wo eben ein Schwein dadurch gemästet worden ist, dass es eben die Kartoffelschalen bekommen hat, die beim Kochen angefallen sind. Da hat man praktisch auch einen Kreislauf geschlossen. Aber wir haben uns einfach auch sehr an extrem billiges Fleisch gewöhnt. Und dieses billige Fleisch, das hat eben sehr, sehr hohe verdeckte Kosten.
Die Verursacher der Klimakrise, die sitzen ja ganz woanders als die Leidtragenden. Nämlich jene, die die Dürren am meisten spüren, haben am wenigsten zum Klimawandel beigetragen. Wie könnte man da global einen Ausgleich schaffen?
Ja, das ist ein riesiges Thema, denn wenn es diesen globalen Ausgleich gäbe, wenn man tatsächlich für CO2-Ausstoß überall auf der Welt denselben fairen Preis bezahlen müsste, wären diese Kleinbauern und Kleinstbäuerinnen in einer viel, viel besseren Situation. Denn wenn die ihr Land herstellen, ist ja eines der vielen positiven Effekte, dass in großer Menge Kohlenstoff wieder in den Boden versenkt wird. Und jeder Bauer weiß, je höher der Kohlenstoffgehalt im Acker ist, desto fruchtbarer ist es. Was hier fehlt, ist ein globaler Kohlenstoffpreis. Das ist ein zentrales Element der UN-Klimaverhandlungen, in dem sie nicht weitergekommen sind in 28 Jahren. Was aber hoffnungsvoll stimmt, ist, dass es immer mehr lokale Systeme gibt. Es gibt ja den europäischen Emissionshandel. Es gibt aber auch immer mehr Unternehmen, die sehr verantwortlich sind und einen internen Kohlenstoffpreis festlegen und tatsächlich aktiv Partnerschaften suchen, um ihren CO2-Fußabdruck kompensieren zu können. Und das finde ich nicht nur spannend aus Klimagerechtigkeit heraus, sondern das eigentlich auch ein großes Stück, das die Würde dieser Kleinstbäuerinnen herstellt, weil sie dann tatsächlich dafür anerkannt werden, dass sie ja dem globalen Lebenserhaltungssystem, das unser Planet ist, einen Dienst erweisen. Da ist aber noch viel Zukunftsmusik, aber genau da sehe ich eigentlich Möglichkeiten, mehr Gerechtigkeit, aber auch ein global funktionierendes System herzustellen, das uns eben nicht den Ast absägt, auf dem wir sitzen.
Jetzt wird auf internationaler Ebene aber immer öfter auch über einen anderen Mechanismus diskutiert, nämlich Loss-and-Damage-Zahlungen, also praktisch Schadensersatz, den reiche Industriestaaten, die die Klimakrise besonders verursacht haben, an besonders betroffene Länder leisten sollen. Was halten Sie denn von dieser Lösung?
Also grundsätzlich ist es ein Gebot der Fairness. Wenn nun ein Land große Schäden hat, große Verluste hat, die eindeutig durch ein klimabedingtes Ereignis hervorgerufen sind, dann sind diese Länder in der Regel nicht in der Lage, ihre Bevölkerung irgendwie auszugleichen. Und dass es dafür Zahlungen gibt, halte ich grundsätzlich für fair. Jetzt kommt das Aber. Das zeichnet sich jetzt schon ab, dass erstens mal viel zu wenig Geld in diesen Loss-and-Damage-Mechanismus eingezahlt wird und eingezahlt werden wird. Und dass es auf der anderen Seite eine unglaubliche Konkurrenz geben wird um diese Loss-and-Damage-Zahlung. Ich vergleiche das sehr gern mit einer Versicherungsprämie. Also es bietet sich weniger an, eine hohe Versicherung abzuschließen für den Fahrer, der nun gern betrunken fährt. Da ist dann wahrscheinlich die bessere Methode, dass er eben nicht betrunken fährt oder vielleicht nur alkoholfreies Bier trinkt. Und beim Klimawandel ist das genauso. Alle Mechanismen, die Schäden ausgleichen, werden nie gut genug sein und gehen natürlich nicht an das Grundproblem heran. Und das Grundproblem ist, dass wir erstens unsere Emissionen drastisch reduzieren müssen und dass dafür die Zeit immer knapper wird und dass wir uns zweitens wirklich anschnallen müssen für das, was da auf uns zukommt und wir Resilienz aufbauen müssen, damit wir durch eine schwierige Zeit durchkommen.
Wie Sie sagen, müssen die Emissionen drastisch reduziert werden und wie Sie auch schon erwähnt haben, spielt da eben auch Fleisch eine große Rolle. Jetzt wird im Zuge dieser Debatte immer wieder Insekten werden da genannt, quasi als alternative Proteinquelle. Welche Rolle können Insekten in der Bekämpfung der Hungersnot spielen?
Also dieses Thema Protein spielt eine riesige Rolle. Und man muss da auch ehrlich und selbstkritisch, jetzt spreche ich als Europäer, sein. Bei uns im europäischen Kontinent ist die Versorgung mit Protein überhaupt kein Problem. Wir sind eigentlich überversorgt mit Protein. Wo wir Menschen haben, die viel zu wenig Protein bekommen, ist gerade in den Hunger-Hotspots, vor allem auf dem afrikanischen Kontinent. Und das ist dramatisch, weil Kinder brauchen Protein, um gesund groß werden zu können. Da gibt es ganz viele Ansätze für alternatives Protein. Insekten gehören dazu, aber auch pflanzliches Protein, all solche Dinge. Das sind auch große Geschäftsmodelle. Ich glaube, dass eine vernünftige Proteinversorgung auch möglich ist, ohne solche neuen Ansätze. Ich will dir aber auch nicht schlecht reden, aber dass es im Wesentlichen eben darauf ankommt, dass man es in Maßen macht. Also wir hatten schon gesprochen über Billigfleisch, was da keine Lösung ist. Wir haben auch in unserer individuellen Diät durchaus die Möglichkeit, genügend Protein über Pflanzen zu bekommen, über Nüsse und so weiter. Da empfiehlt sich's immer, auf das ganze Bild zu schauen, jetzt nur auf eine einzige Lösung zu setzen, ignoriert in der Regel ein anderes Problem woanders.
Jetzt haben wir über Essen gesprochen. Wie sieht es bei Wasser aus? Natürlich spielt bei der Wasserversorgung die Klimakrise und steigende Temperaturen auch eine große Rolle. Wir haben immer mehr Seen und Flüsse, die austrocknen. Wie sieht das WFP? Also wie kann da in Zukunft einfach global eine Wasserversorgung, vor allem eine Trinkwasserversorgung, gesichert werden?
Ich antworte jetzt mal mit etwas Überraschendem. Ich war vor nicht allzu langer Zeit in Venedig bei der Architekturbiennale und im griechischen Pavillon war eine Ausstellung über 60 Stauseen, die in den 50er und 60er Jahren gebaut worden sind, um die Landwirtschaft dort mit Wasser zu versorgen. Da waren Bilder, wie diese Stauseen eingeweiht worden sind, mit viel Prominenz und so weiter, und wie sie heute aussehen und lange Rede kurzer sind, die sind alle trocken. Will sagen, Wassermanagement wurde sehr, sehr lange als ein Ingenieurproblem gesehen. Da baut man Kanäle, da baut man Staudämme und dann ist es gut. Und das funktioniert so nicht. Wir haben jetzt schon in den letzten 20 Jahren 5% mehr Feuchtigkeit in der Atmosphäre als vor 20 Jahren. Das sind unglaubliche Mengen Wasser, die, weil es heißer geworden sind, jetzt in der Atmosphäre sind. Langanhaltende Trockenheiten sind eine Folge, aber auch diese Situation, dass es in kürzester Zeit unglaubliche Mengen Niederschlag gibt, sind ja mindestens ein Problem ähnlicher Dimension. Und die Antwort darauf, global, aber auch lokal, ist tatsächlich gut angepasste Landwirtschaft. Man muss diese sogenannten Catchment Areas, also die Gegenden, in denen Regen tatsächlich eingesammelt wird, ich drücke es mal so untechnisch aus, kultivieren. Wir brauchen deswegen insbesondere im Sahel ein gemischtes System aus Land- und Forstwirtschaft. Da braucht man Bäume, da braucht man tiefe Wurzelsysteme, da braucht man hohen Humusgehalt der Böden, damit dieses Wasser, wenn es denn mal auf den Boden kommt, und wie gesagt, das tut es ganz oft jetzt in der Form als Starkregen, so weit wie irgendwie möglich absorbiert werden kann und im Boden gehalten. Wir haben in Norden von Niger fast 300.000 Hektar Land wiederhergestellt. Das ist eine extrem trockene Gegend. Dort, wo diese Ökosysteme wieder funktionieren, hat man selbst bei ausgedehnten Trockenzeiten noch Bäche, die Wasser führen. Also es ist ein ökologisches, es ist ein Umweltproblem und eben nicht nur mit Ingenieursleistungen zu reparieren.
Ist es etwas, was Sie beobachten, dass durch die steigenden Temperaturen zum Beispiel auch teilweise die Trinkwasserversorgung schlechter ist oder das Wasser einfach unreiner wird? Und wie wird dagegen vorgegangen?
Absolut. Also in den Ländern, in denen wir arbeiten, ich nehme mal Burkina Faso als Beispiel, haben wir jetzt 40% weniger Wasser verfügbar. Ja, das kann man natürlich jetzt irgendwie dadurch versuchen zu lösen, dass man Tankwagen voller Trinkwasser über weite Strecken fährt. Das ist aber auf die Dauer enorm teuer und schwierig durchzuhalten. Selbst in trockensten Ländern, also selbst im Norden Kenias oder Norden Nigers oder Mali, Burkina, der ganze Sahelgürtel, hat man immer noch im Jahresdurchschnitt 350 bis 400 Milliliter Wasser. Das reicht eigentlich, um auch die lokale Bevölkerung mit Wasser zu versorgen. Aber es geht eben ganz viel dadurch verloren, dass es keine ausgedehnten Regenzeiten mehr gibt, sondern momentan starken Regen, wo oft der Niederschlag, der eigentlich in einem Jahr fallen sollte, an einem Tag fällt. Und da muss man Vorkehrungen treffen, dass so viel Wasser wie möglich, so lange wie möglich auf dem Land gehalten werden kann. Und das ist gar nicht einfach, denn nach langer Hitze und Trockenheit sind Böden hart wie Beton. Also das ist dann wirklich schwere körperliche Arbeit, das aufzuhacken, da Voraussetzungen zu schaffen, kleine Dämme zu bauen, dass das Wasser zurückgehalten wird und eben nicht in einem Rutsch alles zu Tal fließt und dann noch Hütten mitreißt und Böden mitreißt und es damit umso schwerer macht, danach wieder aufzubauen.
Jetzt haben Sie am Anfang ja erwähnt, Sustainable Development Goals, Hunger bis 2030 besiegen, das geht sich wahrscheinlich nicht mehr aus. Wäre es bis 2050 realistischer?
Wir könnten sogar bis 2030 den Hunger besiegen. Was geschehen müsste, ist relativ einfach, aber eben politisch furchtbar schwierig. Das Erste ist, dass diese elenden Kriege einfach aufhören müssen. Ja, Punkt aus, Feierabend. Wir können es uns nicht mehr leisten. Und jeder Krieg, der irgendwo geführt wird, wirkt sich ja unmittelbar auf alle Menschen weltweit aus, die Hunger leiden. Und wenn es nur deswegen ist, weil das verfügbare Geld, das ja ohnehin gering genug ist, dann wieder in eine Kriegsregion fließen muss, statt irgendwo Aufbauarbeit zu leisten. Das Zweite ist, dass wir tatsächlich uns kritisch unsere Ernährungssysteme anschauen müssen. Wir müssen diese Ineffizienzen aus dem System bringen. Wir müssen unbedingt darauf achten, dass die Landwirtschaft, die wir betreiben, nicht wie Bergbau einfach nur ausbeutet, was da ist, sondern tatsächlich natürliches Kapital aufbaut. Und wir müssen bei unseren eigenen Konsumgelegenheiten uns sehr genau überlegen, wo eigentlich die versteckten Kosten dieser billigen Lebensmittel sind. Wie gesagt, die haben soziale Kosten, die haben ökologische Kosten, die haben aber auch riesige Gesundheitskosten. Und wenn man schaut, was in unseren Ländern die Gesundheitsbudgets ausmachen, das wird immer größer. Wir haben jetzt schon Kinder, die unter Diabetes leiden, weil sie fehlernährt sind. Also da muss man systemisch drauf schauen.
Dann sage ich vielen Dank, Herr Frick, dass Sie heute zu Gast waren im Podcast.
Ganz herzlichen Dank für das Interesse und jederzeit gerne.
Und danke auch euch fürs Zuhören. Wenn euch der Podcast gefallen hat, schreibt uns eine Bewertung auf den Podcast-Plattformen, gebt uns Sterne, gerne viele, oder schreibt uns an podcast@derstandard.at.
Ihr könnt uns unterstützen, wenn ihr für den Standard zahlt, zum Beispiel mit einem Digital-Abo. Mehr dazu auf abo.derstandard.at.
Wir sind Nora Laufer
und Philipp Bramer. Nächste Woche geht es im Podcast-Edition Zukunft ebenfalls ums Essen, nämlich warum Fermentierung die Technologie der Zukunft sein könnte. Und es geht mehr als um Kimchi und Sauerkraut.
In zwei Wochen gibt es dann wieder eine Folge Edition Zukunft Klimafragen. Bis dahin, macht es gut.
Ciao.
Tschüss.
Gibt es außerirdisches Leben?
Haben Tiere ein Bewusstsein?
Können wir durch die Zeit reisen?
Es gibt so viele große Fragen, die uns Menschen seit Jahrtausenden beschäftigen.
Aber erst jetzt kann die Wissenschaft Antworten darauf liefern.
Oder neue Rätsel entdecken. Ich bin Tanja Traxler.
Und ich bin David Rennert. Im Standard-Podcast Rätsel der Wissenschaft gehen wir großen Fragen der Menschheit auf die Spur.
Wir fragen Wissenschaftlerinnen, was in schwarzen Löchern passiert.
Wo die Aliens bleiben.
Und die Fusionskraftwerke.
Und wo die Mathematik an ihre Grenzen stößt.
Rätsel der Wissenschaft. Jeden Mittwoch eine neue Folge.
Überall, wo es Podcasts gibt.